Liebe Gemeinde, die Sonne steht noch tief, doch es ist schon heiß, drückend heiß, wie so oft auf diesem langen Weg in der Wüste. Viele Jahre sind sie schon unterwegs, Männer, Frauen, Kinder, Tiere, eine Völkerwanderung. Als sie in Ägypten waren, hatten sie noch feste Behausungen, doch nun wohnen sie in Zelten, die sie immer wieder abbauen, wenn sie aufbrechen, und aufbauen, um zu lagern. Auch das Zelt Gottes, die Stiftshütte, wird immer wieder auf- und abgebaut. Dort wohnt er, Jahwe, ihr Gott. Er hat es möglich gemacht, dass sie Ägypten und die elende Sklaverei verlassen konnten. Jetzt führt er sie den steinigen Weg durch die Wüste. Hier hat er einen heiligen Bund mit ihnen geschlossen. Sie gehören ihm, sind sein auserwähltes und geliebtes Volk Israel. Jetzt wollen sie in ein neues Land, das sogenannte gelobte Land, wo sie frei leben wollen, im Frieden mit Gott und untereinander. Doch erst einmal rasten sie am Fuße des Berges Sinai, damit Gott reden kann. Aus der Stiftshütte redet er, zunächst nur mit Mose. Gott sagt ihm die Worte, die Mose den Israeliten weitergeben soll. Viele Gesetze und Vorschriften, wie sie leben sollen, haben sie schon gehört. Heute ist der Teil dran, der in unserer Bibel im dritten Buch Mose im 19. Kapitel steht. Ein ganz zentrales Kapitel, aktuell auch für uns. Stellen wir uns im Geist zu ihnen und hören auf die Worte. Wie immer beginnt Mose seine Rede mit einer Einleitung. Diese Worte hat Gott zu mir gesagt, dass ich sie euch weitergebe. Dann redet er so weiter. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr euer Gott. Ein jeder fürchte seine Mutter und seinen Vater. Haltet meine Feiertage. Ich bin der Herr, euer Gott. Du sollst deinen Nächsten nicht bedrücken noch berauben. Es soll des Tagelöhners Lohn nicht bei dir bleiben bis zum Morgen. Du sollst dem Tauben nicht fluchen und sollst vor den Blinden kein Hindernis legen, denn du sollst dich vor deinem Gott fürchten. Ich bin der Herr. Du sollst nicht Unrecht handeln im Gericht. Du sollst den Geringen nicht vorziehen, aber auch den Großen nicht begünstigen, sondern du sollst deinen Nächsten Recht richten. Du sollst nicht als Verleumder umhergehen unter deinem Volk. Du sollst auch nicht auftreten gegen deines Nächsten Leben. Ich bin der Herr. Du sollst deinen Bruder nicht hassen in deinem Herzen, sondern du sollst deinen Nächsten zurechtweisen, damit du nicht seinetwegen Schuld auf dich lädst. Du sollst dich nicht rächen, noch Zorn bewahren gegen die Kinder deines Volks. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Wenn ein Fremdling bei euch wohnt in eurem Lande, den sollt ihr nicht bedrücken. Er soll bei euch wohnen wie ein Einheimischer unter euch. Und du sollst ihn lieben wie dich selbst, denn ihr seid auch Fremdlinge gewesen in Ägyptenland. Ich bin der Herr, euer Gott. Ob die Israeliten hinterher über die Worte geredet haben? Fragen gestellt? Was dachten sie beim Hören des Textes? Hätten sie etwas gesagt oder gefragt? Ich wäre wohl zusammengezuckt bei dem Satz, ihr sollt heilig sein. Und beim Gebot der Nächstenliebe wäre mir vielleicht eine Person eingefallen, wo es mir nicht gelungen ist. Vielleicht hätten wir uns gemeinsam ausgemalt, wie schön das wäre, ein Leben untereinander mit diesen guten Regeln. Gelebte Nächstenliebe, kein gemeines Reden über einen anderen, keine Gewalt, jeder kommt zu seinem Recht, weil alle daran Interesse haben. Keiner bräuchte mehr Angst vor dem anderen haben. Wir könnten ehrlich zueinander sein, dem anderen vertrauen, bräuchten keine Mauern zum anderen. Wie viel Kraft würden wir sparen? Wie entspannt wäre das Leben? Eine würde vielleicht vorschlagen, diese Anordnungen vor jeder Bundestagssitzung vorzulesen, damit der Ton wertschätzender wird. Überhaupt vor jeder Sitzung einer Gruppe. So wie bei den Juden an jedem Sabbat ein Ausschnitt der Tora gelesen wird. Wer würde zuerst den Einwand bringen, dass das alles doch Illusion sei und nicht funktioniere, schon gar nicht jeden Tag und mit jedem Menschen? Wer würde auf die Realität verweisen, vielleicht sogar eine Zeitung aufschlagen? Da siehst du es, Lüge, Korruption, Gewalt, Krieg, im Großen und im Kleinen. Und dann? Würden wir dann resignieren, das Gesetz zuschlagen und in den Altpapiercontainer werfen, wie die Zeitung von gestern? So leben wie viele andere, hier ein bisschen tricksen, dort ein bisschen lästern und ansonsten mich vor allem darum kümmern, dass es mir gut geht. Und dann? Hätte ich mich dem Anspruch des Textes an mich entzogen, aber auch dem Zuspruch, seiner Kraft, seinem Trost, seiner Chance. Denn so viele Anordnungen der Predigttext auch enthält, ist er doch zuallererst Zuspruch. Zuspruch von Gott her. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Dieser Satz steht wie eine Überschrift über den ganzen Text. Leider wird er immer wieder als Forderung missverstanden und gebraucht, als ob wir untadelig sein müssten, damit wir zum heiligen Gott passen. Was wäre das für ein Druck? Niemals können wir Menschen so vollkommen und rein sein wie Gott. Wir sind doch Geschöpfe und bleiben fehlerhaft, begrenzt. Man kann den ersten Satzteil auch anders übersetzen. Ihr seid heilig. Das meint dann, weil Gott heilig ist und wir mit ihm eng verbunden sind, wirkt seine Heiligkeit auf uns und macht auch uns heilig. Heilig dann auf einer anderen Ebene als der göttlichen, im Sinn von geheiligt, Gott geprägt, von ihm erleuchtet und durchwirkt. Seit Jesus wissen wir, sogar von ihm bewohnt. Heilig heißt dann, ich lebe aus einer höheren Quelle, der Kraft- und Liebesquelle Gottes. Mehr noch, ich lebe in seinem Liebes- und Heiligkeitsraum. Dies prägt meine Einstellung, meine Liebe, meine Zuversicht, mich in meinem Sein. Mein Tun geschieht aus und in der Beziehung zu Gott. Der Satz, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, ist dann so etwas wie ein Scharnier zwischen meinem Sein und meinem Tun. Beides gehört zusammen. Ohne ein entsprechendes Verhalten wäre mein Glaube theoretisch, ohne Bezug zu meiner Lebenswirklichkeit. Der Vers bedeutet also auch, da du nun heilig bist, lebe auch so. Lebe nach dem Willen Gottes in deinem Lebensbezug. Gib Gottes Heil und Liebe Raum in deinem Alltag. Bring dadurch auch die Heiligkeit Gottes in der Welt zum Strahlen. Ach komm, das funktioniert doch so nicht. Mir ist, als wenn ich Protest höre. Schau sie dir an, die Heiligen in der Kirche, diejenigen Pfarrer, Diakone und Diakonissen, die Kinder und ihnen anvertraute Schutzbefohlene missbrauchen. Sie glauben doch auch an Gott. Was nützt dann aller Heiligkeit? Was nützt dann der Zuspruch? Ich bin irritiert, weiß nicht, was ich sagen soll, spüre Schmerz und Ohnmacht und spüre, dass das mit dem Heiligsein wie Hohn klingen muss für alle, die von Geistlichen in der Kirche psychische und physische Gewalt erfahren haben. Wie geht das zusammen? Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass mich das meiner Verantwortung nicht entzieht. Ich kann es anders machen. Ich will es anders machen. Jetzt erst recht. Gleichzeitig begreife ich, dass es kein Selbstläufer ist, dass sich Gottes Wirken in mir automatisch zu Gutem auswirkt. Auch dann nicht, wenn ich viel bete, die Bibel kenne und darüber predige. Mein Handeln gehört dazu, meine tägliche Entscheidung für das, was Gott will. Auch, dass ich mich korrigieren lasse von anderen, von der Bibel. Was Gott möchte, sagt uns unter anderem der Predigttext, der an die 10 Gebote erinnert. Die Eltern ehren, den Feiertag halten, nicht schlecht über den anderen reden, den anderen nicht bedrücken oder berauben, ebenso ihm kein Hindernis in den Weg legen, mich nicht rächen, keinen Groll hegen, stattdessen Konflikte ansprechen und klären. Niemanden benachteiligen, auch den Fremden nicht, und so weiter. Mit anderen Worten, auch das wie eine Überschrift: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Anders übersetzt: Du sollst deinen Nächsten lieben, er ist wie du. Wie ich von Gott geschaffen und geliebt, wie ich voller Sehnsüchte, Hoffnungen, wie ich voller Stärken und Schwächen, wie ich verletzt und begrenzt. Lieben heißt dabei aber nicht Schmetterlinge im Bauch. Das Lieben in der Bibel meint nicht das Gefühl der Liebe, sondern eine liebevolle Haltung und darauf folgend liebevolles Tun. Dem anderen das Leben genauso gönnen wie mir und wo ich gefragt bin, dazu verhelfen. Wenn ich Gottes Anordnungen ernst nehme, könnte ich merken, dass ich niemanden ausnutzen darf zur Befriedigung meiner Interessen, erkennen, wo ich Fehler gemacht habe, zumindest wenn ich ehrlich bin, Gott und mir selbst gegenüber. Auch darin die Chance solch eines Predigttextes. Ich schaue auf die Gruppe in der Wüste, ein bunter Haufen von unterschiedlichsten Menschen, so wie wir. Alle Altersschichten sind dabei. Auch Kranke, Gesunde, Ehepaare, Singles. Einige kennen sich und reden oft miteinander. Andere kennen sich kaum. Verschiedene Gefühle mischen sich in der Gruppe. Sympathien, Misstrauen, auch Angst voreinander. Liebe deinen Nächsten. Er ist wie du. Sie ist wie du. Dieser Blick hilft. Ich stelle mir vor, dass ein paar Israeliten ihre Geschichte erzählen. Gottes Wunder beim Auszug aus Ägypten. Dürre in der Wüste, Streitigkeiten untereinander, goldenes Kalb, Wachteln und Manna. Es ist eine spannende Geschichte vom Auf und Ab und von Gottes Treue. Obwohl sie immer wieder gegen Gott gehandelt haben, bleibt Gott bei ihnen, redet zu ihnen, leitet sie durch die Wüste. Was würden wir erzählen von unseren persönlichen Erfahrungen mit Gott? Gäbe es Parallelen? Hochs in der Nachfolge und Tiefs? Gelungene Nächstenliebe, aber vermutlich auch das Scheitern daran. Denn es ist nicht leicht mit der Nächstenliebe, schon gar nicht, wenn ich Mühe mit der Art des anderen habe. Dann ist es wie ein Ringen. Trotzdem, sie ist wie du, er ist wie du und Gott mittendrin. Im Predigttext ist Gott auch mittendrin, nicht nur am Anfang, wo es heißt, ich bin der Herr, euer Gott. Auch zwischen den Anordnungen taucht immer wieder eine Erinnerung daran auf, ich bin der Herr. Wie ein Refrain zwischen den Strophen der verschiedenen Anordnungen. Damit wir nicht vergessen die Verbindung zu Gott, unserer Quelle. Von ihm kommen die Gebote, von ihm die Hilfe, von ihm auch der Neuanfang, wenn ich gescheitert bin. Ich bin der Herr, euer Gott. Oder anders gesagt, ich bin Jahwe, der ich bin da. Ich, dein Gott, bin da. Was für ein mutmachender Refrain, auch für meinen Alltag. Mit seinem Chaos, seinen Anforderungen und Belastungen und dem Bemühen, nach Gottes Willen zu leben. All das durchwebt von Gottes, ich bin da. Auch für unsere Gemeinschaft, ich bin da und gebe euch alles, was ihr braucht, um zu lieben und zu leben. Ich bin da, auch wenn es nicht gelingt. Ich bin da, in eurem Bemühen umzukehren, etwas zu verändern, Hindernisse abzulegen. Ich bin da, für alle, die es wollen. Das verändert alles, verändert mich, verändert unsere Gemeinschaft, sogar die Gesetze Gottes. Mit den Anordnungen gleichen sie den Bundesgesetzen. Mit dem Refrain und der Überschrift setzen sie sich von ihnen ab. Deshalb passt der Predigttext nicht in den Bundestag, wohl aber in die Synagoge, in unseren Gottesdienst, in die persönliche Bibellese, als Erinnerung, als Zuspruch und Ermahnung, als Korrektur. Aber gut tut er uns allen, unserer ganzen vielfältigen Gesellschaft. Amen.